Kommen nicht alle? Ja, schön. Dann würden wir mal mit dieser Podiumsdiskussion anfangen. Zuerst wollen wir uns hier mal vorstellen. Wir sind Schüler von der Altenpflegeschule der AWO hier in Marburg. Ich bin der Stefan Christian Höpfner. Ich arbeite im alten Zentrum auf dem Richtsberg. Bin ich ein Auszubildender im zweiten Lehrjahr. Und
ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Auch hier die Herren Politikerinnen und Politiker der Bundestagsparteien. Schon mal dafür auch vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich bin der Matthias Honig. Ich bin Schüler der Altenpflege im zweiten Ausbildungsjahr im St. Jakob auf der Weide.
Ja, ich bin Samira Keil. Ich bin Auszubildende im dritten Lehrjahr und mache meine Ausbildung in der Diakoniestadt in Marburg.
Ja, hallo, ich bin Nicola Hühn. Ich bin im dritten Lehrjahr und ich mache meine Ausbildung im Rosenpark Med in Marburg.
Gut, okay, dann haben wir das Team. Dann will ich noch mal unsere Gäste, die Politiker, noch einmal vorstellen. Von der SPD haben wir den Vertreter, den Herrn Sören Barthold, hat sich bereit erklärt, hier zu sein heute. Von der Linken die Frau Elisabeth Kuhl. Ja, cooler, danke. So, von den Grünen haben wir den Herrn Rainer Florschütz. Und von der CDU dann noch den Herrn Dr. Stefan, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen.
Heck.
Guter Anfang. So, bevor ich erkläre, wie die Veranstaltung abläuft, will ich nochmal beifügen, dass der Trotzfunk die Veranstaltung aufnimmt, ebenfalls. Nur damit das alle mal wissen, kann man das später nochmal nachverfolgen, wenn man möchte. Gut, die Podiumsdiskussion selber wird so ablaufen, dass wir erstmal euch ein Intro geben werden, somit so Vorstellungen und Statements, die wir für die Pflege haben, ehe wir dann in die eigentliche Diskussion einsteigen. Diese wird von unserer Seite in drei Runden ablaufen. Und danach kommt eine vierte Runde, in der Sie, das Publikum, Fragen an die Politiker sowie Diskussionsansätze bringen können. Gut, dann die einzelnen Runden, da haben Sie jeweils 3 Minuten Redezeit immer für eine der Fragen. Und später bei den Publikumsfragen reduzieren wir das halt auf 1 Minute, damit halt genug Zeit ist, so viele Fragen wie möglich nochmal abzuhandeln. 30 Sekunden vor dem Ende der Redezeit bringen wir ein Geräusch, damit Sie halt wissen, dass Sie nur noch 30 Sekunden haben. Kannst du mal das Geräusch geben? Genau. Triangel. So. Und dann, damit Sie wissen, dass Ihre Redezeit vorbei ist, haben wir noch ein Geräusch. Gut, und dann dürfte das auch klar sein. Ebenfalls möchten wir nochmal die Bitte an Sie äußern, wenn Sie irgendwelche politischen Fachbegriffe oder dergleichen haben, dass Sie die nochmal auch kurz fürs Publikum dann erklären könnten. Gut. Dann fangen wir mal mit unserem wunderbaren Intro-Statement an.
Wir arbeiten gerne mit alten Menschen und es ist uns ein Anliegen, ihnen einen menschenwürdigen und schönen Lebensabend zu ermöglichen. Wir sind überzeugt, dass gute Pflege ein Menschenrecht sein sollte. Und wir berufen uns auf die im Artikel 1 des Grundgesetzes verbürgte Unantastbarkeit der Menschenwürde. Aus diesem Bewusstsein heraus und weil wir gerne ganz unmittelbar, persönlich und aktiv zur Lebensqualität alter und pflegebedürftiger Menschen beitragen wollen, ergreifen wir den Beruf einer Altenpflegerin bzw. eines Altenpflegers.
In unserer Ausbildung erlernen wir viele Möglichkeiten, alte Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen und ihre Lebensqualität zu verbessern, zum Beispiel im Rahmen basaler Stimulation, Erinnerungspflege und Gymnastik.
In der Praxis haben wir für oben genannte Maßnahmen leider kaum Zeit. Sowohl in der Ausbildung, weil man statt umfassend angeleitet zu werden, als volle Arbeitskraft eingeplant wird, als auch im normalen Berufsalltag aufgrund der pflegeversicherungsbedingten Minutentaktung einerseits und aufgrund des Personalmangels andererseits. Altenpflege wird zur reinen Körperpflege degradiert. Die Zeiten pro Bewohner und Pflegetätigkeit sind in den Leistungen der Pflegeversicherung zu kurz bemessen. Wohlbefinden, steigende Maßnahmen und aktivierende Pflege sind unter diesen Bedingungen kaum möglich. Die Problematik wird zusätzlich durch den herrschenden Fachkräftemangel verschärft.
Aufgrund der oben genannten Situation sowie wegen derzeitiger Arbeits- und Einkommensbedingungen verliert der Beruf massiv an Attraktivität. Viele Kolleginnen und Kollegen sagen, dass, wenn sie nochmals vor der Berufswahl stünden, sie diesen Beruf nicht mehr ergreifen würden. Das Lohnniveau in der Altenpflege ist sehr niedrig, obwohl es sich um eine sehr anspruchsvolle und körperlich wie auch psychisch belastende Tätigkeit handelt. So verdienen Fachkräfte in der Altenpflege im Schnitt 20% weniger als jene in der Krankenpflege. Diese Lohnspirale nach unten begann 1995 mit der Einführung der Pflegeversicherung, wobei die Lohnregulierung in der Altenpflege nicht mehr über den öffentlichen Tarifvertrag stattfand, sondern an den freien Markt abgegeben wurde. Daraus resultiert letztendlich eine Zersplitterung der Tariflandschaft, die eine Regelung durch Tarifverträge fast unmöglich macht. Das Ergebnis sind sehr häufig Ausbildungsgehälter, Löhne und künftig auch Renten, die die Lebenserhaltungskosten nicht decken. Hier ziehen wir die Politik explizit in Verantwortung. Es herrschen sehr menschen- und familienfeindliche Arbeitszeiten vor, wie zum Beispiel 12 Tage am Stück zu arbeiten. In der Pflege ist die Burnout-Quote ebenfalls überdurchschnittlich und die Altersarmut der Pflegekräfte ist vorprogrammiert.
Wir erkennen das Engagement der Politik im Bereich der Pflege an. Durch die Pflegestärkungsgesetze werden die Leistungen der Pflegeversicherung erweitert und besonders Menschen mit eingeschränkter Alltagsfähigkeit, vor allem demenziell Erkrankte, profitieren davon. Die Kernprobleme der Pflege werden aber nicht gelöst.
Okay, gut, dann würden wir jetzt zu den Podiumsfragen kommen. Einmal. Dafür würde ich sagen, gehen wir die Parteien alphabetisch durch, fangen also bei der CDU an und gehen dann in die Richtung, hat jeder dann seine Chance, was zu sagen.
Gut. Im Pflegesystem fehlt es an Geld. Viele pflegebedürftige Menschen müssen aus Kostengründen ihren Lebensabend in Mehrbettzimmern verbringen und sich mit minutengetakter Pflege zufrieden geben. Die Löhne in der Pflege, seit sie sich nicht mehr am öffentlichen Tarifvertrag orientieren, sind niedrig. In der Altenpflege sogar 20% niedriger als in der Krankenpflege und decken oft kaum die Lebenshaltungskosten ab. Pflegepersonal rutscht in die Altersarmut. Auf der anderen Seite wird mit der Pflege Geld gemacht. Wir sehen hier ein Verteilungsproblem. Gehört die Pflege pflegebedürftiger Menschen nicht in den Bereich des öffentlichen Daseinsvorsorge, in der die Leistungen aus der Pflegeversicherung, der Krankenversicherung sowie der Sozialhilfe zu 100% den zu Pflegenden und Pflegende zukommen und nicht noch Gewinn abwerfen müssen?
Dann zuerst Herr Dr. Heck.
Also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es toll, dass ihr hier auf die Beine gestellt habt, dass ihr das auch selbst organisiert und dass so viele morgens ins Kino kommen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ich muss gestehen, ich bin für das Thema kein Experte. Ich bin hier Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Marburg seit 2013 und habe mich gefragt, ich sei doch wahrscheinlich Arzt und könnte zum Thema Gesundheitspolitik eine Menge sagen. Ist leider nicht so. Ich bin Jurist, also habe mit dem Thema Gesundheitspolitik nicht mehr zu tun als alle anderen Bundestagsabgeordneten auch. Trotzdem ist es natürlich ein ganz wichtiges Thema, das uns in den letzten 4 Jahren auch sehr intensiv beschäftigt hat. Und ich fand das wirklich toll und fast ein bisschen anrührend, wie ihr das eben so beschrieben habt. Und es ist ja wirklich so, es gibt dieses Sprichwort, daran, wie eine Gesellschaft mit ihren Alten umgeht, kann man eine Gesellschaft insgesamt erkennen. Und da ist viel Wahres dran. Wir haben ja eine Situation, dass immer noch viele Menschen zu Hause gepflegt werden, teilweise bis an die Grenzen der Erschöpfung von Angehörigen, die dann auch das selbst miterlebt, immer wieder mit sich ringen, wie viel kann man selbst machen, wann muss man jemand vielleicht dann auch nach außen zur Pflege geben. Und das ist eine Situation, in der wir als Politik auch immer wieder Antworten geben müssen und Brücken bauen müssen. Wir haben in der vergangenen Legislatur, ihr habt es angesprochen, die Pflegeausbildung reformiert von verschiedenen Ausbildungsberufen hin zu einem einheitlichen Berufsbild. Ich habe dazu unterschiedliche Rückmeldungen bekommen. Unser Ziel war, dass ihr am Ende der Ausbildung auch flexibler seid, dass es möglich ist, zwischen den einzelnen Zweigen auch zu wechseln. Das fand ich einen guten Ansatz, halte das auch eigentlich immer noch für richtig. Aber ich habe schon auch gehört aus der Praxis, dass es da immer wieder Probleme gibt und dass wir da offenbar, dass das, was wir da gemacht haben, offenbar noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Wir haben dann dafür gesorgt, dass es die Möglichkeit gibt, nach der Ausbildung auch ein Hochschulstudium anzuschließen für diejenigen, die sich noch weiterbilden wollen. Ich finde, das ist einmal wichtig für diejenigen, die das machen wollen. Das ist aber auch ein Zeichen, dass wir als Gesellschaft diese Arbeit einschätzen, wertschätzen und es die Möglichkeit gibt, sich da auch noch weiter zu qualifizieren. Zu der Frage zurück in die öffentliche Daseinsfürsorge. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine kluge Lösung ist. Ich habe viele Pflegeheime besucht in den letzten 4 Jahren. Mein Eindruck ist, dass auch die privaten im Großen und Ganzen gut, teilweise sogar sehr gut funktioniert haben. Es gibt sicherlich immer wieder einzelne Probleme. Darum müssen wir uns kümmern und auch gucken, wo wir einzelne Stellschrauben noch verbessern können. Aber das alles zurückzugeben zur öffentlichen Hand, ich glaube, damit würden wir am Ende die Probleme, die wir erkennbar haben, nicht lösen. Vielen Dank.
Jedenfalls, danke. Dann.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung hier und ich finde auch sehr wichtig, dass wir dieses Thema nach vorne holen. Mein Eindruck ist, dass überhaupt die Pflegeausbildung, die Pflege selbst, die Arbeitsbedingungen, die zum Teil äußerst problematisch sind, dass das viel zu wenig in der Öffentlichkeit diskutiert wird, dass die Politik auch in dem Bereich in den letzten Jahren viel zu wenig gemacht hat und dass wir darüber dass dort Änderungen notwendig sind, grundlegende auch. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich sage, grundlegend heißt für mich Aufwertung der Pflegeberufe. Sie müssen einen ganz anderen Status bekommen, als wie sie den jetzt haben. Das wird man sicherlich schrittweise nur erreichen können. Aber es kann nicht sein, dass Sie in dem Bereich diejenigen sind, die sehr viel und immer mehr auch Verantwortung tragen, Risiken auch mittragen müssen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich mal anguckt, wo Sie da, dass Sie in Kommissionen nicht vertreten sind, dass Sie auch vom Verdienst im Vergleich zu Ärzten sehr weit hinten sind. Alles dies sind Dinge, die geändert werden müssen. Und ich selber, ich sag mal so aus meiner Erfahrung heraus, habe Pflege erlebt bei meiner Mutter, die schwer erkrankt war, die jetzt im Pflegeheim ist. Und ich weiß, dass Pflege etwas ist, was in der Praxis außerordentlich, ich sag mal, arbeitsintensiv ist, verantwortungsbewusst ist. Und dass da eine hervorragende Arbeit gemacht wurde. Und das muss ich sagen, dass da meine Erfahrungen eigentlich sehr, sehr gut sind. Aber wenn ich die Bedingungen mir angeguckt habe, was, unter welchen Bedingungen diese Arbeit geleistet wurde, muss ich sagen, zum Teil zumindest hochproblematisch, ob das Krankenhaus war oder auch im Pflegebereich. Aber ich weiß, dass diese Motivation, die bei Ihnen wohl auch da ist, diesen Beruf zu ergreifen, etwas ganz Starkes ist, etwas ganz Wertvolles. Und ich glaube, Politik muss das unterstützen. Sie benötigen dafür natürlich Rahmenbedingungen, Arbeitsbedingungen, die besser sind als heute, einen höheren Verdienst, eine gute Qualifizierung. Da will ich dran anschließen, dass ich sage, grundlegend glaube ich, dass eine gute Basisausbildung für alle gut ist. Aber dann benötigt man eine Spezialisierung, die dann auch ein Stück weit auseinanderlaufen kann, wie beim Studium auch mit Master und Bachelor-Ausbildung. Das gibt mehr Flexibilität. Sie müssen sich weiterentwickeln können, beruflich auch in den Inhalten der Arbeit, auch im Sinne einer akademischen Weiterqualifizierung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ob privat oder nicht privat alleine ist, glaube ich, auch nicht unbedingt die Frage, weil auch selbst kirchliche Einrichtungen ja auch GmbHs fahren. Also es ist ja nicht alles so im Non-Profit so gleich. Auch da gibt es große Unterschiede, wobei ich sage, Gesundheit in dem wichtigen Bereich Gesundheit und Pflege kann nicht eine Profitindustrie sein. Da müssen wir Regeln setzen, die sind mir zu ungenau, zu unklar. Die gehen zulasten von Ihnen zum großen Teil. Da brauchen wir andere Kanten in dem Bereich.
Gut, dann Frau Kula.
So. Auch von mir erstmal vielen Dank für die herzliche Einladung. Und ich finde, es ist eine super Veranstaltung hier. Und ich finde ja auch die Rückmeldung hier, wie viele Menschen hier sind, zeigt, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist. Und ich finde, es spielt zu Unrecht einen viel zu geringen, hat einen viel zu geringen Einfluss auf den Wahlkampf aktuell. Es spielt überhaupt keine Rolle. Deswegen finde ich es total wichtig, dass wir uns hier mal darüber unterhalten. Aber ich will auch gleich ein bisschen einfordern von den anderen Kolleginnen und Kollegen hier, dass wir uns vielleicht ein bisschen konkreter über die Vorstellung der Parteien unterhalten und nicht so generell, da wir finden das ja alles schlimm, wie es ist, sondern auch mal in die Auseinandersetzung reingehen, was wir denn konkret ändern wollen. Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren eine Entwertung eines Berufsstandes gesehen. Nicht nur eines, aber eines der wichtigsten in ganz Deutschland und eigentlich überall auf der Welt. Die Pflege und insbesondere die Altenpflege hat aktuell laut der Bezahlung, laut der Arbeitsbedingungen einen sehr geringen Wert in der Gesellschaft. Aber das spiegelt doch überhaupt nicht das wider, was die Menschen von der Altenpflege erwarten und was sie eigentlich auch für eine Hoffnung und für ein Vertrauen in die vielen Angestellten in diesem Bereich sehen. Pflege ist zu einem Markt geworden. Wettbewerbslogik, Profitlogik, das dominiert aktuell das Pflegewesen. Und da stellen wir uns schon seit jeher vehement dagegen. Wir zur Finanzierungsfrage, das wäre ja die erste Frage, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir fordern zum einen die Pflegevollversicherung. Aktuell haben wir einfach quasi eine Teilversicherung. Wir sagen, alle Menschen müssen in ihrem Pflegebedarf voll, also ohne Eigenanteile, gut und nach gleicher Qualität gepflegt werden. Dazu brauchen wir eine Pflegevollversicherung, damit alle Menschen die gleiche Chance und den gleichen Zugang zu einer guten Qualitätspflege bekommen. Dann, aber was uns ganz wichtig ist, ist eine solidarische Pflegeversicherung. Es kann nicht sein, dass bestimmte Teile der Bevölkerung eben nicht in die Pflegekasse einzahlen. Dadurch fehlt natürlich Geld in der Kasse und so könnte man Geld in die Pflegekasse bekommen. Das heißt, alle zahlen in die gleiche Kasse ein, egal ob man quasi Selbstständiger ist oder Beamter oder wie auch immer. Alle zahlen in die gleiche Pflegeversicherung ein. Dadurch haben wir auch eine finanzielle Grundlage für eine menschenwürdige Pflege für alle Menschen bekommen. Und was ganz konkret, was wir fordern, damit wir endlich mehr Personal finanzieren können, was wir ganz dringend brauchen, dazu kommen wir gleich noch in der Diskussion. Wir wollen den Pflegeversorgungsfonds auflösen, der bringt nichts, und wollen ihn umwandeln in einen Pflegepersonalfonds. Dadurch hätten wir schon mal die ersten finanziellen Mittel für weitere Pflegekräfte in der Pflege da. Und ich glaube, wir müssen endlich darüber nachdenken, wie wir diesen Berufsstand aufwerten können, weil er hat es verdient und endlich wieder den Respekt, den er verdient hat in der Gesellschaft, auch zu vermitteln und zu bekommen. Und dafür werden wir streiten.
Vielen Dank. So, dann Herr Barthold. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und auch für das engagierte Vorwort hier meiner Vorrednerin, weil ich glaube, genau da muss es auch hingehen. Das ist eine hochemotionale Debatte, weil es geht hier nicht um irgendeinen Beruf, sondern es geht hier um den Beruf, wo 2030 wahrscheinlich 3,5 Millionen Menschen darauf angewiesen werden. Das ist keine Kleinigkeit und es geht schon darum, dass wir alle, da wir alle auch irgendwann mal alt werden oder krank werden, dass wir einfach wollen, dass in dieser Gesellschaft anständig miteinander umgegangen wird. Und das gilt sowohl für die, die wir pflegen müssen, wie aber auch für die, die jeden Tag ihr Bestes geben, um diese Menschen bestmöglichst zu versorgen. Und ich glaube, da müssen wir vernünftige Rahmenbedingungen auch schaffen. Und das hat auf der einen Seite wie immer was mit Geld zu tun. Da müssen wir drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt mit den Pflegegesetzen der letzten Legislaturperiode einiges verbessert, aber ich glaube, das reicht nicht. Das reicht nicht. Es sind immer noch zu wenig Menschen, die auch diesen Beruf ausüben wollen. Die, die in dem Beruf sind, wissen immer noch, es wird zu schlecht bezahlt, die Arbeitsverdichtung ist zu stark, das macht es auch unattraktiv, selbst wenn man noch so überzeugt von seinem Job ist, irgendwann kann man einfach nicht mehr. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern und das mit der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ich finde schon, dass wir das, was wir angefangen haben mit der Pflegeversicherung, auch zu Ende führen müssen. Weil wir haben ja gesehen, wir haben jetzt die Pflegestufen auch verändert, wir haben auch grundlegende Veränderungen gemacht, aber wir wissen natürlich am Ende, es geht ums Geld. Und deswegen finde ich diesen Gedanken der Pflegevollversicherung hochspannend, genauso wie die Bürgerversicherung ja auch. Wir müssen sehen, dass wir wirklich alle in das System reinkriegen und dass wir am Ende, egal was du am Ende hast, um dich sozusagen pflegen zu lassen, auch an Geld oder was deine Angehörigen haben, dass du eben in der Lage bist, für deine eigene Pflege vernünftig
dass jemand vernünftig dafür aufkommt. Das ist etwas, das wird viel Geld kosten, das muss man, finde ich, auch so offen sagen. Das wird natürlich die Beiträge steigen lassen, das geht nicht einfach so. Aber ich finde, die Diskussion müssen wir in der Gesellschaft wirklich führen. Das brauchen wir auch. Wir haben keine vernünftige Bedarfsplanung jetzt wie im Krankenhausbereich, auch im Bereich der Altpflege. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und wir werden sicherlich noch darüber reden. Wir versuchen ja jetzt auch die Ausbildung attraktiver zu machen, die Bezahlung attraktiver zu machen. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, dass wir einheitliche Ausbildungskriterien haben, auch einheitliche Ausbildungsstandards. Ich glaube, dass wir uns da jetzt auf den richtigen Weg gemacht haben. Ich weiß, da gibt es den einen oder anderen, der das jetzt alles mit der Generalistik nicht so richtig gut findet. Ich freue mich darüber, wenn wir da diskutieren. Aber am Ende geht es einfach darum, es geht ja um uns alle. Und vielleicht auch noch, was mir wichtig ist, weil das wird mir immer ein bisschen vergessen in der Debatte. Ich möchte auch, dass wir uns um die Häuser kümmern, um die Städte kümmern, weil auch dort kann man sehr viel beitragen, dass man Menschen so lange wie es geht dann auch zu Hause pflegen kann. Da ist noch ganz, ganz viel nachzuholen. Das würde mich freuen, wenn wir darüber reden. Dankeschön.
Das war jetzt die erste Runde. Dann kommen wir jetzt zur zweiten.
Genau, die nächste Frage handelt sich eher um die generalistische Pflegeausbildung. Und zwar im Zuge der generalistischen Pflegeausbildung wird es künftig viele unterschiedliche Qualifikationen innerhalb der Pflege geben, wie zum Beispiel die ungelernten Pflegekräfte, die Pflegehelfer mit der einjährigen Ausbildung, die Pflegeassistenten mit der zweijährigen Ausbildung, die Pflegefachkräfte mit der dreijährigen Ausbildung sowie die Pflegequalifikation mit dem Studium, wie zum Beispiel den Bachelor in den Pflegewissenschaften. Dies steht unserer Vorstellung von einer ganzheitlichen Pflege entgegen, bei der sich eine Pflegekraft unmittelbar und persönlich um die Bewohner kümmert und nicht etwa nur die Aufgaben an die weniger qualifizierten Mitarbeiterinnen delegiert. Unsere erste Frage, welche Tätigkeitsbereiche und Lohnabstufungen sehen Sie für diese verschiedenen Qualifikationen vor? Die andere Frage wäre, wie sehe Ihre Verordnung für die generalistische Ausbildung aus und wie soll der Erhalt des fachspezifischen Wissens aus den drei Pflegebereichen angesichts der Ausbildungszeitverkürzung gewährleistet werden?
Gut, okay, für die Frage wollen wir das mal ein bisschen aufmischen und beim Herrn Florschütze anfangen.
Wow. Ja, also ich sag mal so, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir natürlich verschiedene Schwerpunktsetzungen haben für eine Ausbildung. Das finde ich grundsätzlich gar nicht verkehrt. Wir haben ja auch, ich sag mal, auf der Intensivmedizin etwas andere Situationen, als wenn wir in der Altenpflege sind. Was ich eben gesagt habe, war, dass man muss eine gute Grundlagenbildung haben, aber kann dann spezialisieren. Ich glaube, was eine Problematik ist, zum Beispiel, mir schließt sich jetzt nicht der Pflegeassistent und der Pflegehelfer so richtig. Ich weiß, ich kenne das Problem, weil das eine alte Diskussion ist. Man muss gucken, muss man wirklich so viel rausdifferenzieren. Aber ich glaube, was wichtig ist auch natürlich, ist, dass Teamorientierung herrscht in dem Gesundheitssystem insgesamt. Das heißt also auch die Hierarchisierung von Arzt und Pfleger ist ja enorm. Wenn ich mir das überlege, dass man da zusammenarbeitet auf der Intensivstation, wenn man sich anguckt zum Beispiel, wie dort gearbeitet wird, wie wichtig einfach das Hand-in-Hand-Arbeiten ist und auch das enthierarchisierte Arbeiten, stückweit zumindest, möglich sein muss, um im Team auch den richtigen Weg zu besprechen. Da fehlt es dramatisch in den Krankenhäusern, aber natürlich auch in Pflegesettings, auch in dem Bereich von zum Beispiel auch Demenz in der Altenpflege, was ja ein ganz besonderes Gebiet ist, was sich auch erweitern wird, wo es auch Fachkenntnisse braucht, aber immer wieder in Teamorientierung abgestimmt werden muss, was ist jetzt zu tun. Und da fehlt es mir und da wünsche ich mir, dass die Pflege einen ganz anderen Status bekommt, auch in der Abstimmung und auch in der Struktur der Arbeit. Das heißt, eine insgesamt Aufwertung der Pflegeberufe und auch eine Weiterentwicklung, also auch was wir jetzt haben an Ausbildung, muss in 5 oder in 10 Jahren nicht gleich bleiben, das muss sich weiterentwickeln, weil wir neue Entwicklungen haben, auch im medizinischen. Und weil ich glaube, insgesamt wäre mein Ansatz zu sagen, Pflege muss eine viel größere Rolle spielen und mitspielen, nicht nur in der Entlohnung, sondern auch in den Teams, in den Krankenhäusern, im Pflegeheim.
Nochmal vielen Dank. Dann Frau Kuhler.
Jetzt schon. Okay, ich versuche das mal. Das ist natürlich eine sehr fachspezifische Frage, aber ich versuche sie mal annähernd adäquat zu beantworten. Ich glaube, das hat verschiedene Perspektiven. Zum einen, wir haben die Reform zur generalistischen Ausbildung abgelehnt. Wir glauben, das führt zu einer Schmalspurausbildung. Hauptsache, die Leute können überall eingesetzt werden, wo sie eingesetzt werden sollen. Außerdem wird der schulische Charakter total überbetont, ein gewisser Praxisbezug, also geht manchmal ein bisschen unter. Aber die Frage ist, was wollen wir stattdessen? Wo wollen wir hin? Und wir sagen, wir brauchen eine 3-jährige duale Ausbildung. Ja, das heißt, wir brauchen 3 Jahre Ausbildung, danach ist man berufsfähig. Danach kann man in die Arbeit gehen. Sondern wir schlagen vor, dass man 3 Jahre quasi zusammen macht in einem einer dualen Ausbildung, alle Pflegeberufe und dann quasi 2 Jahre und dann 1 Jahr hinten dran hängt mit einer Spezialisierung in der Praxis. Das ist unser Vorschlag, wie wir dem Problem aktuell begegnen können. Aber ich will schon nochmal sagen zu dem Problem, was da so mitschwingt. Die Frage nämlich nach Fachkräften, die wir ja dringend brauchen, gut ausgebildete Fachkräfte. Wir sagen, wir brauchen auf jeden Fall auch eben in Altenpflegeheimen, und ich finde, Altenpflegeheime wurden ja in den Reformen, in den Gesetzen, oder Altenpflege wurde ja total vernachlässigt. Ja? Also es ging immer irgendwie um Krankenpflege, aber Altenpflege ist total hinten runtergefallen. Und deswegen fordern wir, dass wir eine Fachkraftquote brauchen, in stationären, aber auch in ambulanten Einrichtungen. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir diese Entwicklung auch gegensteuern können, mit einer Fachkraftquote. Gleichzeitig die Frage nach Entlohnung. Ja? Also wir setzen uns natürlich dafür ein, dass auch Pflegekräfte in der Altenpflege tariflich entlohnt werden und eine gute Tarifbindung haben, und das auch quasi deutschlandweit. Und das kann man tatsächlich gesetzgeberisch machen, indem man quasi Tarifverträge allgemein verbindlich erklärt, und das könnte man per Gesetz machen. Wurde es bisher nicht, verstehe ich nicht so ganz. Gleichzeitig finden wir es wichtig, dass alle Pflegekräfte anständig entlohnt werden, unabhängig jetzt von dem Tarifvertrag, und fordern deswegen einen anständigen Pflegemindestlohn von 14,50 Euro. Unter 3.000 Euro soll keine Vollzeitkraft arbeiten müssen. So, erstmal soweit. Ich gebe mal ab.
Ja, was soll man?
Ja, sehr guter Trick. Aber Spaß beiseite, was soll man jetzt noch zu dieser wunderbaren Botschaft hier sagen? Es regnet Manna und alles wird gut. Man muss das alles auch bezahlen können. Und jetzt sage ich mal, warum machen wir Generalistik? Wir haben da sehr intensiv drüber diskutiert. Bei uns sagen alle, Generalistik wird dazu beitragen, dass gerade die Berufe in der Altenpflege aufgewertet werden. Dass sozusagen am Anfang 2 Jahre gemeinsam und das Ganze dann in die Differenzierung kommt. Man muss vielleicht auch mal sagen, das tritt in Kraft 2020. 2020 tritt das Gesetz in Kraft, bis die ersten durchkommen, kann man sich ausrechnen, wie lange das dauert. Wir haben dann auch vorgesehen, uns das genau anzuschauen, ob das jetzt wirklich klug ist mit dieser Differenzierung. Es geht darum, mehr Leute als durchlässiger zu machen, mehr Leute für Pflegeberufe und auch soziale Berufe dann auch aufzuwerten. Diese Verordnungsermächtigung, die wird ja noch erarbeitet, die gibt es ja noch gar nicht, die wird bis Ende 2019 vorgelesen, was wichtig ist. Und das ist nicht so oft bei Verordnungsermächtigungen. Es muss vom Deutschen Bundestag noch genehmigt werden, weil wir gesagt haben, das ist natürlich so wichtig, da wollen wir als Bundestagsabgeordnete auch nochmal drauf gucken. Normalerweise macht das Ministerium dann einfach so. Ich bin persönlich gespannt, wie es wird. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, ich hoffe, es wird wirklich besser. Es muss einfach besser am Ende werden. Und man muss halt gucken, dass man am Ende wirklich, wir machen ja auch noch das Pflegestudium als Zusatzqualifizierungsmöglichkeit obendrauf. Und ich hoffe, dass wir am Ende es erreichen, dass gerade in der Altenpflege besser bezahlt wird. Wir haben in den letzten Gesetzesreformen ja auch gesagt, dass zum Beispiel Tariflöhne nicht mehr als unwirtschaftlich abgelehnt werden können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ich glaube, welche Tarife dann wie für welchen Teil bezahlt werden, das ist auch meine Meinung als Sozialdemokrat, das sollen bitte die Tarifpartner miteinander auch vereinbaren. Da müssen die Gewerkschaften verhandeln, und das werden sie auch tun, und das ist auch gut. Und da muss man schauen, dass es am Ende auch wirklich so klappt, dass wir mehr Leute dazu gewinnen, wirklich in diese generalistische Ausbildung reinzugehen, sich danach auch zu differenzieren. Und wir erhoffen uns, ich erhoffe mir da auch ganz persönlich davon, dass dadurch vor allen Dingen die Altenpflege, wo ja auch so viele Menschen fehlen, dass die davon profitiert. Und deswegen bin ich jetzt eher positiv gestimmt, was das angeht.
Vielen Dank, Herr Barthol. Das war jetzt dann die zweite Runde. Ja. Es tut mir leid, Herr Heck, ich war zu schnell.
Kein Problem.
Gebe ich ab an Herrn Heck.
Ja. Also es ist jetzt auch in der Tat schon viel gesagt worden. Ich glaube auch, dass wir dieser generalistischen Ausbildung eine Chance geben sollten. Diejenigen, die das im Bundestag für uns verhandelt haben, sagen, dass es gerade ihr Ziel war, die Ausbildung im Bereich der Pflege deutlich aufzuwerten. Und ich finde auch diese Differenzierung, die Sie angesprochen haben, also von Pflegeassistent über den Ausbildungsberuf bis hin zum Hochschulstudium, klar kann man sagen, da bleibt doch am Ende vielleicht jetzt weniger Zeit für den Einzelnen, um den wir uns kümmern müssen. Aber ich glaube, es ist doch auch eine große Chance für diesen Berufsstand, dass wir weitergehende Möglichkeiten eröffnen, als wir bislang haben. Dass jeder sich fachspezifisch auch nach seinen eigenen Begabungen weiterbilden kann. Dass einer sagt, vielleicht, ich möchte mich jetzt eher sehr unmittelbar um die Menschen kümmern. Dass andere sagen, ich sehe mich eher in einer organisatorischen Position. Das ist, finde ich, insgesamt auch eine Aufwertung für das Berufsbild und eine Aufwertung der Tätigkeit insgesamt. Es ist schon gesagt worden von meinem Kollegen, es wird ab 2020 tritt das in Kraft, diese generalistische Ausbildung. Und es ist ja so, dass dann zunächst 2 Jahre die Ausbildung gemeinsam stattfindet und es danach die Möglichkeit gibt, jeweils noch nach eigenem Interessengebiet, das weiter zu vertiefen. Ich finde insgesamt, es ist der richtige Ansatz. Wir müssen uns das nochmal anschauen. Es wird wahrscheinlich kein Gesetz sein, dass wir in 100 Jahren noch bewundert im Gesetzblatt anschauen und denken, Mensch, haben wir das gut gemacht damals. Sondern es wird eher so sein, dass wir uns das anschauen nach 5 Jahren, sagen, das hat hoffentlich gut geklappt, es gibt andere Bereiche, da müssen wir noch besser werden. Das jedenfalls ist unser Ziel.
Vielen Dank, Herr Dr. Heck. Bitte das nochmal zu entschuldigen. Ich habe da immer ein bisschen die Übersicht verloren gehabt. Und jetzt ist aber die 2. Fragerunde beendet. Und ich denke mal, hier sind schon einige wichtige Punkte genannt worden, nachher für die Podiumsdiskussion. Kommen wir bestimmt gerne nochmal drauf zurück. Und wir haben jetzt noch eine 3. Frage. Da geht es um den Personalmangel. Der Personalmangel in der Altenpflege senkt die Pflegequalität und führt zu einem unzumutbaren Arbeitsdruck. Auch Auszubildende werden aus diesem Grund als volle Kraft eingeplant, statt umfassend angeleitet zu werden. Viele Pflegekräfte werfen deshalb das Handtuch. Es ist eine Abwärtsspirale. Wie wollen Sie dem Personalmangel begegnen? Und wie stehen Sie zu einer verbindlichen Personaluntergrenze, bei der die Anzahl der Pflegekräfte sich an erforderlichen Pflegeaufwand orientiert? Da gebe ich als erstes an die Frau Kuhler von den Linken zu beantworten. Vielen Dank.
Ich glaube, ich kann die Frage ganz kurz und knackig beantworten. Ich finde es super, dass auch die Gewerkschaft Verdi so stark trommelt für ihr Anliegen und endlich die Frage nach mehr Personal in der Pflege ins Zentrum rückt, weil ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe der Gesellschaft der nächsten Jahre, dass wir Pflege wieder anständig mit Personal ausstatten können. Und das muss man auch finanzieren, das stimmt, Herr Barthol. Aber ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wie wir das machen wollen. Ich kann es gerne nochmal sagen, wir wollen den Pflegeversorgungsfonds auflösen und in einen Pflegepersonalfonds umwandeln. Da wäre schon mal für die erste Anschubfinanzierung ordentlich Geld da. Generell gilt es aber zu überlegen, wie kommen wir eigentlich langfristig zu einer Sicherung, dass genug Personal da ist. Und da sagen wir auf jeden Fall, Verdi hat recht, wir brauchen eine ordentliche Personalbemessung, die gesetzlich verankert werden muss, damit genug Personal da ist und die Qualität sichern kann. Die Personalbemessung, dafür kämpfen wir schon seit Jahren. Keiner hört auf uns leider, aber wir hoffen, dass wir im nächsten Bundestag noch stärker vertreten sein werden, damit wir auch dieses Anliegen noch weiter und strikt vorantreiben können. Und vielleicht kommt ja jemand auf die Idee, dass das auch ganz sinnvoll sein könnte.
Vielen Dank, Frau Kuhler. Ich gebe dann mal ab an den Herrn Dr. Heck von der CDU.
Gut. Also das ist in der Tat ein Punkt, über den wir sprechen müssen. Wir haben jetzt durch die Reform bei den Pflegestufen, jetzt zu den Pflegegraden und die Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs dafür Sorge getragen, dass die Personalsituation auch in den Pflegeeinrichtungen vor Ort nochmal überprüft wird. Davon ist in der großen Mehrzahl der Bundesländer schon eine Verbesserung eingetreten und es soll die Selbstverwaltung bis zum 30. Juni 2020 ein Verfahren entwickeln, wie wir das sicherstellen können. Das ist sagen, das, was wir in der letzten Legislatur gemacht haben. Mein Eindruck, auch aus den Besuchen, die ich hier in den letzten Jahren gemacht habe, ist, dass wir da als Gesetzgeber schon noch stärker eingreifen müssen. Wir haben eine Situation, dass das, was Sie heute hier sehr nachvollziehbar geschildert haben, offenbar die Situation in vielen Pflegeeinrichtungen, auch in Krankenhäusern ist. Und wenn es stimmt, dass das die große Herausforderung ist, dass wir mit einer alternden Gesellschaft so umgehen, dass das am Ende auch menschenwürdig ist, glaube ich, dass wir da am Ende als Gesetzgeber auch noch klare Regeln einziehen müssen.
Vielen Dank, Herr Dr. Heck. Ich gebe dann ab an den Herrn Sören Barthold.
Ich habe gerade hier gesagt, wir kämpfen schon seit Jahren für die Personalbemessungsgrenze. Das ist eines, das ja, aber nicht alleine. Wir haben ja da keine alleine Regierung, schade. Aber es ist einfach so, man kann für Karl Lauterbach sagen, was man will, aber dieses ganze Frage Personalbemessungsgrenze ist nun wirklich Personalmindeststandards eines seiner Hauptthemen. Und wer sich hier die Debatte um die Privatisierung des Klinikums in Marburg auch anguckt, die Verdichtung von Arbeit, die Arbeitssituation, der weiß auch, wie nötig das ist. Und es ist gut, dass wir das im Intensivpflegebereich jetzt immerhin gesetzlich so festgelegt haben, dass bis zum 30.06.2018 Untergrenzen endlich mal definiert werden. Das ist wirklich ein großer Schritt, auch wenn es nicht reicht, weil es eigentlich für alles gelten muss. Wer sich nicht daran hält, welches Krankenhaus sich nicht daran hält, kriegt dann auch Vergütungskürzungen, und wer keine Untergrenze festlegt, dann wird es festgelegt. Das ist ein total wichtiger Schritt. Ich finde auch, bis 2020, das ist ewig hin, das sagen mir unsere Fachleute, liegt daran, weil es eben nichts Vergleichbares im alten Bereich gibt und es erst entwickelt werden muss und deswegen auch so lange dauert. Ich glaube, wenn man da ganz in Ruhe drüber nachdenkt, du brauchst diese Mindeststandards, weil wenn du keine Mindeststandards hast, dann bist du dem Spiel der Kräfte unterlegen, dann hast du die Arbeitsverdichtung, und am Ende sage ich auch, es ist in unserem eigenen Interesse, diese Standards festzulegen, weil ansonsten die Menschen entweder ausbrennen im Beruf, weil sie nicht mehr können wegen der Arbeitsverdichtung und wegen den dauernden Schichten, die sie vielleicht einfach so auch nicht machen würden, und am Ende dann vielleicht auch an ihrem eigenen Anspruch scheitern, weil sie wollen ja das Beste geben, aber sehen natürlich, dass sie es auch dann selber körperlich nicht mehr schaffen. Das heißt, wir verlieren dann auch wieder Leute, die in der Pflege sind, und wir müssen einfach dafür sorgen, dass Menschen wirklich Spaß haben, ihren Beruf auch auszuüben, und dass diejenigen, die gepflegt werden wollen, auch die Pflege bekommen, die sie brauchen. Und deswegen brauchen wir diese Mindeststandards, und das kann jetzt nur ein erster Schritt sein, und jetzt müssen wir weitergehen. Also es liegt nicht an uns. Ja, dann sagt das der CDU.
Vielen Dank, Herr Barthold. Also, es ist schön auch zu hören, dass die Politik auch einsieht, dass langsam da auch noch mehr getan werden muss, seit die Pflegeversicherung in Kraft getreten ist, dass da auch Mindeststandards dran müssen. Jetzt interessiert mich noch, was Herr Kluschitz dazu zu sagen hat.
Ja, ich habe vor 15 Jahren schon mal für das Direktmandat kandidiert hier. Und ich sag mal so, es ist für mich manchmal ist es so ein Déjà-vu. Da haben die Diskussionen, die sind 15 Jahre alt. Da haben wir für gekämpft, für die Bürgerversicherung, für eine starke Ausbildung der Pflegeversicherung, mehr Geld rein, vor 15 Jahren schon. Und genau die gleichen Themen hatten wir auch. Wir hatten auch das Thema der Mindeststandards. Was ist passiert? Seit Jahrzehnten, auch Jahrzehnte davor, hat man das diskutiert. Es ist nichts passiert. Und ich stelle einfach fest, das ist eine Form von Skandal, die da stattfindet, auf ihren Knochen. Es gehört eine ganz andere Energie da rein, weil es eine Zukunftsfrage ist. Sie sind im Grunde ein Zukunftsbereich dieser Gesellschaft, da leben Menschenleben von ab. Wir werden das Geld über die Bürgerversicherung bekommen, da besser auszustatten. Und meine Meinung ist, dass wir neben den Mindeststandards natürlich auch eine Deklarationspflicht haben müssen der Einrichtung. Das heißt, wie ist denn da die Beschäftigungssituation? Es kann auch nicht sein, wenn Sie eine Ausbildung machen, dass Sie da als Vollkraft da quasi eingesetzt werden und das dann hinterher auch noch so deklariert wird. Wir brauchen eine ganz andere Transparenz und Kontrolle dieser Institution. Und ich sage Ihnen, da ist es mir egal, ob privat oder nicht privat. Allerdings haben wir unsere Erfahrungen mit Privaten gemacht, dass man da auch drauf gucken muss, dass das nicht wirklich nur als Profitabzocke läuft. Also ich sage, da muss man energischer vorgehen, und das ist in den letzten Jahren nicht passiert, und dafür stehe ich stehen wir hier mit unserem Programm. Und ich sage auch mal, wir haben eine Umfrage gemacht von Beschäftigten vor einiger Zeit von der Bundestagsfraktion der Grünen, und da konnte man sehen, dass 30% der, die jetzt in der Ausbildung sind, eigentlich die Ausbildung abbrechen wollen, aufgrund der Perspektiven, aufgrund auch der Arbeitsplatzsituation. und wir eigentlich eine hohe Werthaltigkeit haben bei den meisten, die dort beschäftigt sind, sagen, es ist eine schöne, wichtige Arbeit, aber 60% sagen im Grunde genommen, würden oder 50% sagen, sie würden es nicht nochmal machen. Das ist der Hintergrund bei so einer Umfrage, das ist ein Skandal. Und wir müssen in der Entwicklung, brauchen wir viel mehr. Wir müssen Anreize schaffen, dass mehr die Ausbildung annehmen. Die Ausbildung muss attraktiver gemacht werden. Dafür müssen wir alles tun. Auch sie dürfen nicht nur Ausbildungsgeld bezahlen oder sonstige Aufwendungen, sondern im Gegenteil, das muss unterstützt werden, denn wir brauchen viel mehr von ihnen. Viel mehr in der Zukunft. Das ist ein Zukunftsbereich und der muss entwickelt werden. Und sie brauchen auch, wenn Sie dann diese Ausbildung abgeschlossen haben, auch Entwicklungsmöglichkeiten in der Arbeit, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Und das ist der andere Punkt, der mir sehr wichtig ist, dass es dann auch für Sie weitergeht, dass es dann auch, ich sag mal, Karriereoptionen und Entwicklungsoptionen gibt. Das wäre uns wichtig und da muss mehr Geld rein und mehr Engagement rein.